eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wena, die Gesamtsituation. Lauer Wena, Lauer Wena.
Herzlich willkommen zur 189. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 3. April 2025. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Wohnungseigentümergemeinschaften und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, dass wenn wir mal für längere Zeit nicht podcasten, so wie das jetzt krankheitsbedingt geschehen ist, man dann direkt 5 Sondersendungen bräuchte, weil die Welt wieder komplett anders aussieht, als sie noch vor 3 Wochen aussah. Die USA machen jetzt 25% Zölle auf alles außer Tiernahrung, wenn es nicht so ernst wäre. Und auch grundsätzlich passiert gerade sehr vieles. Das müssen wir einordnen. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Ich begrüße dich zu Historiker und Publizist, auch Standort Berlin. Am Standort Berlin.
Ja, Ulrich, wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht. Deswegen, wir wollen ein niederschwelliger Podcast sein. Erklär doch mal in aller Kürze, was machen wir hier bei Lauer und Wena?
Ja, Bewältigung der Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Nie war es wertvoller als heute. Wenn man das alles einfach nur so über sich ergehen lässt, dann schwillt eine Wut und eine Hilflosigkeit an. Und die bauen wir ab dadurch, dass wir uns die Fakten angucken, möglichst lange versuchen möglichst durchzuhalten, lange, bevor wir auch ausflippen. Und dann regen wir uns danach drüber auf. Das ist tatsächlich jetzt, wo in einer Situation, in einer historisch sehr bedeutenden Situation, in der also Disruption tatsächlich auf allerhöchstem Level gepflegt wird, da ist es doch wichtiger denn je, dass man sich faktenbasiert aufregt und dadurch für ein bisschen Regulation des emotionalen Haushaltes sorgt. Dazu tragen wir bei.
Und auch ein bisschen Klarheit, das ist schon alles sehr wichtig.
Und ich kann sagen, ein Themenblock wird eine gute Nachricht sein.
Da bin ich ja mal gespannt.
Eine jedenfalls im Kern.
Im Kern gute Nachricht. Eine Nachricht aus dem...
Eine hoffnungsspendende.
Aus dem Phänomenbereich Justiz. Lauer und Wena ist natürlich auch Deutschlands Legal Education Podcast und soll auch um ein Legal Education Thema gehen.
Wir sagen nur Enfant de la Bastille.
Nachher geht's noch Frankreich. Und vorher haben wir aber die beliebteste Kategorie hier in diesem Podcast, und zwar, worüber wir nicht reden, worum geht es dabei, worüber wir nicht reden. Es geht darüber, dass man tatsächlich nicht über jeden Scheiß reden muss. Das lässt sich schön subsumieren unter dem englischen Fachbegriff Stop Making Stupid People Famous. Ja, wir haben dann immer hier so Sachen, über die man aus verschiedenen Gründen nicht reden sollte. Und ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Du wolltest nicht über die polizeiliche Kriminalstatistik
reden. Ja, das geht auch relativ schnell. Es ist jedes Jahr dasselbe Ritual. Es wird die polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht. Die schafft es auch jedes Jahr, So sicher wie die ersten Sonnenstrahlen in München es auf das Titelbild der Rheinischen Post schaffen, wenn dann da irgendwie so im April im Biergarten Leute sitzen, hast du auf der Rheinischen
Im
Post.
Im englischen Garten.
Im englischen Garten wichtig. Hast du auf der Rheinischen Post immer dieses Foto, ja, die Saison ist eröffnet. Und genauso sicher gibt es einmal im Jahr bei Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik so 2, 3 Daten, die da rausgefischt werden, die dann wahrscheinlich
meistens aus dem Kontext
DPA verbreitet. Und die werden dann einmal rauf, einmal runter genudelt. Dann ordnet das noch irgendjemand so ein bisschen ein. Und es ist immer das Gleiche. Also an irgendeiner Stelle steigt irgendetwas und geht irgendetwas zurück. Dann schreit aus der einen Ecke, die wird krakeelt, dass jetzt das Abendland untergeht. Ausländer immer ein Thema. Und aus der liberalen, etwas aufgeklärteren Ecke wird es dann relativiert. Gleichzeitig ist die polizeiliche Kriminalstatistik gerade kein Instrument, das irgendeine sozialwissenschaftlich fundierte Aussage treffen kann, aber trotzdem wird es immer abgeleitet. Vor allem, was daraus nicht abzuleiten sind irgendwelche Kausalitäten. Dass nämlich eine bestimmte Eigenschaft, zum Beispiel Ausländer, wenn sie mit einem erhöhten Aufkommen an Straftaten korreliert, darauf zurückzuführen ist, dass jemand Ausländer ist. Und es ist einfach jedes Jahr das Gleiche. Es werden überhaupt keine Konsequenzen daraus gezogen, außer den falschen Konsequenzen. Es wird vor allem, also selbst die naheliegende Konsequenz, mal eine vernünftige Statistik zu führen, die wird nicht gemacht, daraus gezogen. Nämlich also eine Statistik, die nicht nur erfasst, was nach Auffassung der Polizei möglicherweise Straftaten sind, sondern auch zu schauen, wie viele Straftaten sind es denn dann am Ende des Tages? Und also sind es denn am Ende des Tages wirklich?
Was ist denn übrig geblieben davon?
Also eine Verlaufsstatistik. Und ja, das ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Es wird auch wahrscheinlich, wenn man sich mal die Mühe macht, was aber eine ziemlich eklige Arbeit ist, die Meldungen zur Kriminalstatistik aus den letzten 30 Jahren übereinander zu legen, das ist im Wesentlichen das Gleiche. Das kann man wahrscheinlich mit 3, 4 Textbausteinen haben die Redaktionen.
Ich wollte gerade sagen, ChatGPT kann das wahrscheinlich.
ChatGPT kann das sowieso, aber das kann sogar der Praktikant. Wahrscheinlich ist es jedes Jahr ein neuer Praktikant, der das macht und kommt immer geht immer aufs Gleiche hinaus.
Der muss wie bei so einem dadaistischen Gedicht, muss der so die Versatzstücke in einen Hut tun und dann ziehen und neu arrangieren.
Ja, es gibt so eine, das gab es mal im Buchhandel sozusagen, das was jetzt Amazon ist, und da gab es die Phrasendreschmaschine. Ich weiß nicht, ob du das kannst.
Ja, doch.
Das ist wie so ein Spiralkalender, 3 Abteilungen und grammatikalisch passen dann die Einträge auf jeder dieser 3 Abteilungen spaltenartig zusammen, sodass dann so Sätze gemacht werden, wie das Fundament einer jeden Freundschaft ist der Kapitalismus oder sowas. Und dann, wenn man irgendwie weiterblättert, ist das Fundament der Sozialdemokratie ist die Ignoranz oder sowas, ne? Und zufällig ausgewählt. Sowas gibt es wahrscheinlich für die PKS, wenn die jährlich veröffentlicht wird. Und mit dem einzigen Unterschied, dass an einer Stelle, das ist fix, das kann man dann auch auf dieser Phrasendreschmaschine nicht bewegen, da steht die Ausländer. Ne? Und das ist dann immer das Gleiche.
Ja, und das mit dem Dunkelfeld. Ne? Das Dunkelfeld, das finde ich ja immer so geil. Also da macht man so eine Kriminalstatistik und statt einfach darauf hinzuweisen, dass die möglicherweise nur bedingt aussagekräftig ist, insinuiert man noch, ja, es könnte auch sein, dass alles noch schlimmer ist, ne? Weil wir wissen es ja nicht genau, das ist ja nur die Kriminalität, die hier genannt wird und vielleicht ist es ja noch viel schlimmer in Wirklichkeit.
Das ist vor allem in den Jahren wird das rausgeholt, was in den meisten Jahren nämlich der Fall ist, dass das signifikant auf die breite Öffentlichkeit interessierenden Gebieten zurückgeht. Dann kommt das Dunkelfeld. Dann ist das so, also die schlimmsten Krankheiten sind ja die, die man gar nicht merkt. Wobei Dunkelfeldforschung als solches ist ja nicht verkehrt. Aber es hat halt mit Kriminalstatistik nichts zu tun, weil wenn die eins nicht machen, ist es Dunkelfeldforschung dabei.
Es wird auch oft in diesen Zusammenhängen als Chiffre benutzt für der Ausländer, wenn nämlich insinuiert wird, und eigentlich sind es noch viel mehr.
Du meinst,
mehr es
ist die Dunkelhautfarben-Kriminalität sozusagen?
Ja, ich glaube, dass auch viele Leute, die darüber reden, da gar nicht so richtig den Unterschied, denen der Unterschied klar ist zwischen Dunkelfeld und Dunkelhautfarben.
Was ich natürlich schön finde, ist, dass man in der Kriminologie da, wo man weiß, dass die Straftaten tatsächlich passieren, das ist ja das Hellfeld. Das ist eigentlich auch irgendwie ganz lustig. Naja, so lustig ist es jetzt auch nicht.
Jedenfalls,
da reden wir jetzt nicht drüber, bis uns jemand was Vernünftiges dazu sagt.
Und ich denke, das ist das Allerwichtigste und das können auch die Hörerinnen und Hörer von Laura und Wiener wahrscheinlich eh schon auswendig. Ich wiederhole es hier an der Stelle, aber nochmal, die polizeiliche Kriminalstatistik bedeutet nicht, dass tatsächlich so viel Kriminalität passiert. Und es bedeutet auch nicht, dass alle Leute, die der Staatsanwaltschaft dann da oder dem Gericht als hinreichend tatverdächtig präsentiert werden, dass die dann am Ende auch verurteilt werden. Ne? So, also das ist hochgradig irreführend, wie darüber in der Öffentlichkeit geredet wird.
Und es ist statistisch invalide, weil wenn man das statistisch aufbereiten muss, und bestimmte Parameter einfach auch dann neutralisieren muss. Also man muss gleichartige Gruppen vergleichen und das tut man nicht. Ne? Wenn man Ausländer und Deutsche vergleicht, also Migrationsmenschen und Deutsche vergleicht man keine vergleichbaren Gruppen. Ne? Das eine sind über ganz viele junge Männer, mit wesentlich niedrigerem sozioökonomischem Status. Und das andere sind alte Allmanns. Natürlich, so und so weiter und so fort. Also bitte auch nicht mehr drüber reden und fertig ist das Ding.
Im Zuge dieser polizeilichen Kriminalstatistik auch nie darüber geredet wird, dass Kriminalität vor allen Dingen jung und männlich ist. Ne? Und vielleicht wäre das mal ein Ansatzpunkt, wo man ja dann auch in der Kriminalprävention gucken könnte, kann ja mal jedem passieren, aber warum immer dir, ne? Also wenn eine Bevölkerungsgruppe da heraussticht, nämlich junge Männer, könnte man ja mal, aber gut. Also wir reden noch nicht über was anderes. Eine Sache, die ich hier immer erwähne, ist Stop Making Stupid People Famous. Und momentan, ich werde seinen Namen nicht sagen, momentan hüpft durch die deutschen Talkshows ein junger Mann in einem sehr schlecht aussehenden Anzug. Das ist keine Wertung, das ist einfach, das sind die Fakten.
Da kommt wirklich keiner drauf, dass es schlecht sitzender Anzug irgendwie eine Wertung sein könnte.
Und auf jeden Fall darf der dann überall erzählen, dass er lieber kapitulieren würde oder irgendwie in Gefangenschaft leben würde, als in einem Krieg gegen Russland zu sterben. Und Stop Making Stupid People Famous, kann ich da an der Stelle sagen. Dieser Mensch hat exakt nichts beizutragen zu der Debatte über egal irgendwas. Das ist einfach nur wieder so ein edgy, irgendeiner, der es dagegen sagt, der würde wahrscheinlich auch sagen, dass es toll ist, Menschen zu essen, wenn Talkshows jemanden bräuchten, der sowas sagt. Und was ich insbesondere schwierig finde daran ist, also auch dieser performative Widerspruch. Also klar kannst du in einem deutschen Studio sitzen und darüber reden, dass das irgendwie nicht so schlimm ist, wenn du gegenüber Russland kapitulierst, Leute, die in Butscha leben oder gelebt haben in der Ukraine, sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Die UkrainerInnen, die also da in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten in irgendwelchen Folterkellern gelandet sind, sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. So, und das sage ich auch deswegen, weil ich jetzt, wo ich das so sage, merke ich auch gerade, es ist wirklich sehr schwer zu ertragen, weil anscheinend aus diesem ganzen Komplex, warum hat jemand wie Donald Trump Erfolg, warum hat so eine Partei wie die sogenannte Alternative für Deutschland Erfolg, aus diesen ganzen Dingen, die wir seit 10, 15 Jahren rauf und runter diskutieren. Anscheinend hat niemand irgendwas gelernt und die Medien enablen einen nach dem anderen, einen, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, was ist denn ein Bad Faith Actor in Deutsch? Jemand, der unaufrichtig an einer Diskussion teilnimmt. Yeah. So Bad Faith Actor, das Wort gibt's im Deutschen. Gibt's da ein Äquivalent für? Pharisäer, scheinheiliges Arschloch?
Ja, ich denke, Arschloch ist eigentlich das. Ja, also bösartig, bösgläubig, böswillig. Ja, letztlich würde man wahrscheinlich sagen, ein böser Mensch. Ein böser Mensch.
Also tatsächlich ein schlechter Mensch, weil so dumm kann der nicht sein, dass ihm da der Widerspruch oder die Bigotterie an dem, was er da sagt, nicht auffällt.
Man darf das Wort böse einfach auch nicht unterschätzen. Das ist ganz, ein schon sehr treffendes Wort für viele Verhaltensweisen. Jedenfalls, diese Person mit dem schlecht sitzenden Anzug läuft durch die Gegend, sagt Dinge, die A, nicht schwer zu sagen sind und B, deplatziert sind, weil überhaupt nicht unterlegt von irgendeinem Bezug zur Sache.
Und C, auch ein bisschen obszön.
Und C, obszön. Ja.
Ja. So, also, ja. Fällt einem nichts mehr zu ein. Aber gut, ich meine, das haben wir so bestellt, das wird dann so gegessen. Wir leben in vielerlei Hinsicht in der tatsächlich dümmstmöglichen Realität, was ja auch der gestrige Tag gezeigt hat, dass Donald Trump da seine Tarife verkündet hat. Und die Leute haben sich gefragt, wie sind die auf diese bescheuerte Formel gekommen? Und eine gängige Theorie ist, dass sie tatsächlich ChatGPT gefragt haben. Wenn du ChatGPT fragst, wie könnte man das Trade-Defizit ausgleichen, kriegst du tatsächlich die Formel gegeben, die sie offenbar verwendet haben.
Ja. Da wundert einen ja jetzt nicht mehr viel.
Ja. So. Das war, worüber wir nicht reden, die mit Abstand wahrscheinlich beliebteste Kategorie in diesem Podcast. An dieser Stelle der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen findet ihr unter plus.lauerundwena.de. Und bei allen, die uns unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und ich kann es, wie gesagt, all unseren HörerInnen einfach nur nochmal ans Herzen legen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja, Legal Education, ist sie noch Vorsitzende
heute
oder ist das schon jemand anders?
Wir steigen ein in das Thema der Staat gegen Marine Le Pen.
Ja, sie ist, glaube ich, noch Vorsitzende, ne? Oder sie war zumindest noch Vorsitzende.
Marine Le Pen, eine französische Politikerin, Tochter von Jean-Marie Le Pen, dem mit 95 Jahren vor, ich glaube, etwa einem Jahr verstorbenen Gründer des sogenannten Front National, Marine Le Pen, nunmehr Vorsitzende des Rassemblement National nach einer Umbenennung, heißt das jetzt so. Sie ist dreimal schon angetreten als Präsidentschaftskandidatin und war jedes Mal näher dran, aber immer noch weit genug weg davon, Präsidentin der Französischen Republik zu werden.
Ja, und wo man, darf ich da noch direkt was zu sagen oder willst du weitermachen?
Da du meinen Fluss jetzt schon unterbrochen hast, sag es halt.
Das ist ja auch so eine Besonderheit des französischen Wahlsystems, die ich ja gar nicht verkehrt finde, nämlich, dass alle, also sowohl Abgeordnete als auch der Präsident, mit einer absoluten Mehrheit gewählt werden müssen, zumindest im ersten Wahlgang. So, und das bedeutet, dass dieser erste Wahlgang oft dann auch so als Protestwahl, Warnschuss verstanden wird, womit ich das Ergebnis nicht relativieren möchte, aber es zeigt halt schon, dass sich dann da nach der ersten Runde doch viele Leute nochmal ein bisschen umorientieren. Aber ja.
Ja, schön. Für alle Leute, die mal ein Lehrbuchbeispiel für einen Exkurs haben möchten, das war er gerade. Jedenfalls ist also Frau Le Pen nicht nur Präsidialsystem der Französischen Republik, dreimal Präsidentschaftskandidatin gewesen. Sie strebt ein viertes Mal an, 2027 zur Präsidentschaftswahl. Schickte sie sich an, dort wieder anzutreten. Aber zwischendurch hatte Frau Le Pen auch mal, musste von irgendwas leben, war sie auch mal Abgeordnete im Europaparlament.
Ja.
In Straßburg und Brüssel mit seinen zwei Sitzen. Und da hat man das Europaparlament seitens des Front National schon zu Zeiten ihres Vaters, Jean-Marie Le Pen, und auch zu ihren Zeiten, nach allem, was man der Beweislage, der öffentlich zugänglichen Beweislage nach weiß, hat man, und das ist wohl kaum eine Übertreibung, hat man das Europaparlament mit einem Selbstbedienungsladen, Self-Service, sagt der Franzose wahrscheinlich, verwechselt. Und es war so, dass dort aus Mitteln, die vom Europaparlament für die Arbeit seiner Abgeordneten recht großzügig ausgeschüttet werden, aus solchen Mitteln für die Arbeit der Europaparlamentarier im Sinne der Ziele der Europäischen Union und des Europaparlaments sehr große Beträge ausgeschüttet werden, damit sie da ihre Leute beschäftigen können. Brüssel, Straßburg, das ist alles sehr, sehr teuer. Deshalb gibt es da sehr, sehr viel Geld. Man muss nur unterschreiben, dass man dieses Geld dafür verwendet, die Zwecke des Europaparlaments und die Finanzierung von Leuten, die für das Europaparlament arbeiten, zu fördern. Das hat man, soweit die Erkenntnisse aus dem Strafverfahren, die öffentlich zugänglich sind, das hat man seitens Front National, später Rassemblement National, so weitgehend interpretiert, dass man für Leute, die für das Europaparlament arbeiten, auch solche angesehen hat, die in Paris für die Partei arbeiten. So die Auslegung von Jean-Marie und später Marine Le Pen. Man hat das Ganze noch dadurch, wie soll man sagen, versuchen wir es mal wertfrei,
verschärft,
was gleichzeitig da gemacht wurde, damit diese Zahlungen auch anstandslos erfolgten, ist, man hat Scheinverträge abgeschlossen, die jetzt nicht, man hat nicht argumentiert, so wie der Jean-Luc da unten in, keine Ahnung, Avignon, der fördert doch die Zwecke des Europaparlaments, dann gibt ihm mal den Vertrag. Nein, nein, man hat Scheinverträge geschlossen, da sah es so aus, als wäre der Jean-Luc, der in Wirklichkeit in Avignon saß und da Parteiarbeit vor Ort gemacht hat, als sei der in Brüssel. Oder man hat auch Verträge abgeschlossen mit Leuten, die noch nicht mal in Avignon saßen, sondern irgendwo saßen und eigentlich gar nichts gemacht haben. Klassische Scheinverträge. So wie sich ein krimineller Schrotthändler Scheinrechnung reinholt, damit er höhere Betriebsausgaben hat und Vorsteuerabzug machen kann. So haben die, so die Feststellung des zuständigen Gerichts, so haben die Boys and Girls vom Rassemblement National, angeführt von Marine Le Pen, sich mit den Leistungen, die das Europaparlament für seine Europaparlamentarier ausschüttet, verhalten.
Schadlos gehalten haben die sich.
Schön schadlos. Das Ganze ist wohl auf eine Initiative von Martin Schulz, wer kennt ihn nicht, den Erfinder des Schulz-Zuges.
Ja,
ist das dann wohl moniert worden, beziehungsweise angezeigt worden vor den Stellen, die sich im Europaparlament um so etwas kümmern. Das ist nämlich die Europäische Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf, nicht zu verwechseln mit Olaf Scholz. Und ja, Betrugsvorwürfe und Vorwürfe der Untreue, Tatzeitraum 2004 bis 2016, also strafschärfend kommt hinzu, würde jedes deutsche Landgericht sagen, dass der Tatzeitraum sich über viele Jahre erstreckte. EU-Gelder in Millionenhöhe, Schaden dadurch soll sich auf 4,6 Millionen Euro belaufen. Und dann, ja, wurde ein Strafverfahren gegen Frau Le Pen geführt und jetzt in erster Instanz abgeschlossen. Verurteilt worden ist Frau Le Pen zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren, 2 zur Bewährung ausgesetzt, 2 mit Fußfessel abzuleisten. Und ausgesprochen wurde eine im französischen Recht allgegenwärtige, für Amtsträger allgegenwärtige, für gewählte Personen allgegenwärtige Sanktion, nämlich die vorübergehende Nichtwählbarkeit, Aberkennung des passiven Wahlrechts, die Ineligibilität. Und als wäre das nicht genug, ist dazu noch, und das ist eine ziemliche Besonderheit, die es im französischen Recht seit dem Jahr 2016 gibt, die sofortige Vollziehbarkeit dieser Aberkennung des passiven Wahlrechts angeordnet worden. So, Exekution immédiate für diese Ineligibilität. So, das ist jetzt erstmal noch auf, Juradeutsch. Das ist aber der Kern der Angelegenheit. Deshalb versuchen wir das mal irgendwie in vernünftigem Deutsch zu sagen. Das Gericht hat, und so ist auch die Rechtslage, dass es das durfte, hat entschieden, du bist auf 5 Jahre, darfst du dich nicht mehr in ein öffentliches Amt wählen lassen, Marien. Und das gilt ab jetzt. Und das gilt auch dann, wenn du gegen diese Entscheidung in Berufung gehst, ein Rechtsmittel einlegst. Das heißt, 2027 sind Wahlen, das ist sofort vollziehbar, du darfst nicht antreten und das Berufungsverfahren wird bis dahin wahrscheinlich nicht abgeschlossen sein. Aber es ist jetzt nicht so, wie es ja üblicherweise ist oder vielfach ist, wie es praktisch immer ist, du legst gegen etwas...
Dass es aufschiebende Wirkung hat, ja.
Legst ein Rechtsmittel ein und das hat erstmal aufschiebende Wirkung. Also ja. Besonders wichtig war das in Zeiten, als es noch die Todesstrafe gab. Aber...
Darf ich mal raten, warum das so ist oder weißt du,
ja, man nennt es Vorwegnahme der Hauptsache tatsächlich.
Ja.
Und ja. Also jedenfalls hier mit dem Ergebnis, diese Fußfessel, ich meine, ist jetzt auch kurios genug, dass diese Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren, das wäre eigentlich nicht das Problem. Also, Zeiten, die wir hier begrüßen dürfen, also das wäre wohl nicht das Problem, aber dass sie halt nicht wählbar ist und dass das sofort vollziehbar ist. Ja.
Ja, und das bezog sich vorhin auf die, meine Frage mit dem, warum das so ist, bezog sich tatsächlich auf die sofortige Vollziehbarkeit und nicht auf, warum man das bei Leuten, denen die Todesstrafe ins Haus steht, so macht, ne? Also.
Ach so, da konntest du dir das vorstellen bei der Todesstrafe.
Da konnte ich mir das gerade so vorstellen. Ja,
und das ist sehr interessant, sehr gute Frage, als hätten wir es abgesprochen.
Danke.
Es gibt da die sogenannte La Loi Sapin 2, also das Gesetz Sapin 2. Ich nehme mal an, Sapin ist ein Name. Ja. Wahrscheinlich derjenige, der das initiiert hatte. Und das ist eine gesetzgeberische Neuerung aus dem Jahr 2016. Als Antwort des Gesetzgebers der Französischen Republik eingeführt, als Antwort auf verschiedene wohl sehr, sehr unschöne politische Verfehlungen von Spitzenpolitikern. Zunächst ein linker Politiker, die Affäre Cahuzac. Und um den Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik abzuschwächen, dem entgegenzuwirken, hat man gesagt, eines Amtsdeliktes ja. für schuldig befunden wird, der fliegt sofort raus und der muss dann das halt klären und hat dann halt Pech. Und solange das nicht geklärt ist, ist er jedenfalls erstmal nicht mehr wählbar oder die in diesem ja. Fall. Und das Ganze seinerzeit völlig unbeanstandet und wohl auch massiv laut und krakelend gefordert von den Mitgliedern des Rassemblement National, wahrscheinlich auch von Marine Le Pen. Sie war damals Abgeordnete und hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, ah nee, das geht ja nicht, habe ich ja rechtsstaatliche Bedenken, wenn das sofort vollziehbar ist, diese Nummer. Und die Begründung, mit der, also die rechtlichen Vorkehrungen sind da, man muss gucken, sind sie auch erfüllt. Die Juristen nennen das ja subsumieren. Also man guckt, liegen die Voraussetzungen für diese sofortige Vollziehbarkeit dieser Sanktion vor? Und da ist eben eine Frage, gibt es Wiederholungsgefahr? Also können wir davon ausgehen, dass wenn wir der jetzt keinen Riegel vorschieben, dass sie das morgen gewissermaßen wieder macht. So wie man sagt hier, also dieser dieser Typ, der da dauernd irgendwie Geldtransporter überfällt oder
soll man den auf Bewährung rauslassen? Ne?
Oder ist das jetzt so krass, dass müssen wir den in Untersuchungshaft nehmen, Mamos? Also so wie Untersuchungshaft im Grunde genommen, ne? Wo man ja auch sagt, okay, ja, ist doch noch nicht verurteilt und weiß man nicht, vielleicht wird er am Ende gar nicht verurteilt. Aber nach diesen 3 Sprengstoffanschlägen, die ihm vorgeworfen werden, lassen wir ihn mal lieber in Untersuchungshaft.
Wenn er noch einen vierten macht. Ja.
Und also die Voraussetzung dafür, unter anderem diese Wiederholungsgefahr, und begründet hat die vorsitzende Richterin das insbesondere mit dem Umstand, dass die Verteidigung nicht das geringste Maß an Einsicht auch gezeigt hat. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also auch mir kommt das eher selten unter, dass die Leute sagen, oh, ich danke für dieses gerechte Urteil, mit dem ich zu Dings oder Bums verurteilt werde. Aber es gibt natürlich auch Leute, die zumindest es gibt welche, die sind tatsächlich einsichtig und welche, die gut verteidigt, jedenfalls die Qualitätsanmutung von Einsicht dort zeigen. Und das wirkt sich
halt. Gil Oferim.
Das wirkt sich halt sehr positiv aus. Also selbst der späte Gil Oferim, der das aber jetzt auch nochmal irgendwie, weil er wohl wieder Geld brauchte, nochmal gesagt hat, nee, eigentlich wollte ich das gar nicht.
Ja.
Let's not talk about GO.
Ja.
Jedenfalls, das war so, dass ich gesagt habe, nö, das war völlig in Ordnung, was ich da gemacht habe. Das Gericht massiv.
Das ist euer Problem.
Where's the problem? Wo ist die Nachricht, wie man ja in Deutschland immer sagt, wenn man gerade eine Ablaufpyramide gebaut hat. Und da hat man gesagt, nö, also wer das jetzt überhaupt nicht einsieht, dass das vielleicht doch irgendwie
falsch gewesen sein
dass
könnte.
Also es ist hier nicht völlig okay gewesen sein. Wer es wirklich gar nicht einsieht, dem trauen wir auch zu, dass er bei nächster Gelegenheit wieder gegen die Interessen des Staates handelt, für den er oder sie antreten möchte.
Ja.
Also eine so auf diese Art und Weise begründete Entscheidung.
Man kann das ja auch noch ganz gut anders begründen. Also auch wenn es einem vielleicht etwas extrem scheinen mag und man sagt, ja hier, weiß ich nicht, rechtsstaatliches Verfahren und so. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man so die Interessen abwägt, ne, und sagt, ja, also die Bürgerinnen und Bürger haben ja ein Interesse daran, nicht von Kriminellen vertreten zu werden, siehe USA. Das ist so. Wo wäre der Schaden größer, wenn man sie einfach so weitermachen lässt? Oder wenn man sagt, ja, nee, also wie gesagt, das muss sie jetzt erstmal ausknuspern. Also ich meine, der Witz ist ja der, es wird ja jetzt auch in der Kommentierung so getan, insbesondere in Deutschland, ne, als sei das jetzt irgend so ein politisches Urteil oder irgend so ein willkürliches Urteil.
Jetzt in der.
Und der Witz ist ja der, also ich war ja selber Abgeordneter, wie einige vielleicht noch wissen. Ich habe nicht so viel Mittel bekommen. Du weißt das noch. Ich habe nicht so viele Mittel bekommen wie ein Europaabgeordneter, aber auch im Berliner Abgeordnetenhaus gab es bereits, sag ich mal, Fallstricke, wo du dich in Bereiche begeben hast, die zumindest mit den Verhaltensregeln des Berliner Abgeordnetenhauses nicht in Einklang zu bringen waren, wie zum Beispiel deine Ehefrau als Beschäftigte einzustellen oder die Ehefrau deines Parteikollegen einzustellen oder irgendwie so, ja. Das war so das Offensichtlichste. Aber auch zum Beispiel, du darfst Fraktionsgelder nicht für Parteiarbeit einsetzen. Da hat das Abgeordnetenhaus, die Verwaltung auch immer extrem drauf geguckt. Und das Positive ist aber auch, diese Regeln sind immer sehr, sehr deutlich formuliert.
Ja.
Und zwar nicht nur in den Gesetzestexten, sondern der Geist dieser Regelungen ist auch so klar und verständlich, dass selbst wenn du der Meinung bist, ich habe jetzt hier ein rabulistisches Schlupfloch in der Formulierung gefunden, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass das vom Gesetzgeber so nicht intendiert war, weil der Sinn und der Geist dieser Gesetze wahrscheinlich in jedem Parlament der Welt ist, du willst zumindest ein bisschen Waffengleichheit im Wettbewerb der Parteien, also Parteien, deren Mitglieder in der Regierung sind oder so, die sind ja eh schon im Vorteil, weil sie den ganzen Abend, den ganzen Tag irgendwie im Fernsehen und in der Zeitung sind, ja. Und wenn du dann noch die Mittel, die der parlamentarischen Arbeit zur Verfügung gestellt werden, wenn du die dann auch noch nimmst und die dann auch noch in die Partei reinbutterst, dann verzerrst du einfach vollkommen das Spielfeld sozusagen und die Spielregeln, dann machst du es insbesondere kleinen Parteien noch schwerer, überhaupt Fuß zu fassen. Und ich sag mal so, de facto wird das natürlich schon auch in deutschen Parlamenten, also umgangen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, die Regeln werden ein bisschen gebeugt, weil die Realität ist natürlich, wer wird dann irgendwie eingestellt? Die, ja, Leute aus der eigenen Partei oder aus dem eigenen Lager, ne, so. Aber da wird dann auch schon drauf geachtet, dass die dann auch tatsächlich für den Abgeordneten arbeiten, für die Fraktion arbeiten und nicht heimlich, wie wohl jetzt hier bei Marine Le Pen geschehen, irgendwie an die Partei ausgeliehen werden. Und ich will nur damit sagen, wenn du deine Arbeit als Abgeordneter oder als Abgeordnete gewissenhaft machst, dann bist du so weit davon entfernt, wie, weiß ich nicht, Dinge, die voneinander sehr weit entfernt sind. Das ist nicht so, dass du deine parlamentarische Arbeit machst und auf einmal, hups, mit einem Bein im Knast stehst, weil die Regeln so unklar formuliert sind,
ja,
dass du nicht weißt, was du tun sollst. Deswegen, und von dem Hintergrund finde ich diese ganze Kommentierung so von wegen, ja, das hat ja auch eine politische Dimension und die müsse man sehen und da sei das jetzt nicht so klug, das ist halt totaler Quatsch, weil diese Regeln sind so dermaßen offensichtlich, dass da tatsächlich kriminelle Energie dazu gehört, die nicht zu befolgen.
Genau, also die Straftatbegehung scheint nach allem, was man sieht in diesem Verfahren, in diesem Fall, also außerhalb jeglicher Frage zu stehen. Es gibt Stimmen, die aus dem Parlament damals heraus Parteigenossen oder wie die da heißen, wahrscheinlich Kameraden oder so, die gesagt haben, Marine verlangt von uns, dass wir hier Scheinverträge abschließen. Das war ganz offensichtlich. Also, dass sie diese Straftaten begangen hat, scheint also so weit außer Zweifel zu stehen, wie das bei gerichtlichen Verfahren nur außer Zweifel stehen kann. Das ist nicht knapp, das ist wohl offensichtlich. Und das Krakele vom politischen Prozess und das jetzt hier also mundtot gemacht und Dmitri Peskov springt ihr zur Seite, Viktor Orban springt ihr zur Seite, der Elon Musk erkennt also schlimmste Ungerechtigkeiten. Das ist also grober Quatsch. Es ist die Gesetzeslage in Frankreich und Frau Le Pen geht und ihre Partei gehen frontal gegen das Gericht vor und es gibt keinerlei Anzeichen, dass dieses Gericht in irgendeiner Weise politisch gesteuert wäre. Welche Überzeugung Richter haben, weiß man da nicht, aber es gibt keinerlei Anzeichen für eine politische Einflussnahme und für diese Theorie, da könnte also jemand es darauf abgesehen haben, Frau Le Pen daran zu hindern, Präsidentin der Republik zu werden. Und es wird also dieser Narrativ genährt, vollkommen kontrafaktisch und entgegen der Gesetzeslage. Und das kann man gar nicht oft genug sagen, denn oft, viel zu oft wird dieser Narrativ wiedergegeben, ohne dass gesagt wird, ohne dass es eingeordnet wird, dass es nämlich sachlich falsch ist. Die Gesetzeslage gibt das ohne weiteres her und nach allem, was man weiß, die Beweislage auch. Und sie hat ja auch tatsächlich noch eine Instanz, die das dann klären kann. Es ist nun mal geltendes Recht in Frankreich, dass diese sofortige Vollziehbarkeit angeordnet werden kann. Das ist halt ein ziemlich scharfes Schwert und da muss man sich auch mal die Frage stellen, ob das mit rechtsstaatlichen Grundsätzen so ohne weiteres im Einklang steht. Und das gibt es, ein Konflikt, der wird in Frankreich Verfassungsrecht nicht anders sein als in Deutschland. Schon allein, weil die Grundlage für alles ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention ist. Das tritt in Konflikt mit der Unschuldsvermutung natürlich. Und Die sagt ja bekanntlich, dass bis zum Abschluss des Verfahrens jeder als unschuldig geltend zu hat. Und das ist nicht nur eine bloße Floskel, dass alle sagen müssen, nö, das ist ja unschuldig, sondern eben auch, dass keine Maßnahmen ergriffen werden, die nur ergriffen werden können, wenn jemand schuldig ist und dann nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Ausnahmen dazu gibt's halt auch. Schon die vorhin schon angesprochene Untersuchungshaft ist so eine Ausnahme, die die Unschuldsvermutung formal nicht respektiert, weil noch nicht verurteilt und trotzdem im Knast. Wie kommen wir denn damit klar? Und so ist es hier auch. Aber wenn man sich das mal überlegt, von der jetzt nicht nur von der Wiederholungsgefahr, sondern wenn man einfach in die USA blickt, da ist ja genau dieses Phänomen nicht verhindert worden. Jemand wird verurteilt, oder Italien, ne? Jemand wird verurteilt, the godfather of this bullshit.
Israel.
Jemand wird verurteilt und dann lässt man sich einfach so lange wählen, bis man so weit oben ist, dass man zum Beispiel Immunität hat und oder sich gewissermaßen selbst begnadigen kann. Und da ist das schon im politischen Kontext, ist es schon eine sehr, sagen wir mal, finde ich sehr beachtliche Idee zu sagen, nee, Momentchen mal, also das ist so gefährlich, das ist nicht nur die Gefahr der Wiederholung, es ist einfach nicht nur die Gefahr, dass da jemand nochmal, dass da jemand nochmal irgendwie ein paar Millionen veruntreut. Nein, die Gefahr ist viel größer. Das ist so gefährlich, dass jemand, der gezeigt hat, dass er, oder wo wirklich massiv ein erheblicher Tatverdacht besteht, den können wir nicht mit dem Wertvollsten betrauen, was wir haben, nämlich unserem Gemeinwesen. Und das finde ich bei aller, natürlich ist so, also, hat man so als Strafverteidiger, hat man schon Schwierigkeiten damit, mit dieser sofortigen Vollziehbarkeit, Vorwegnahme der Hauptsache, weil wenn sie jetzt zur nächsten Wahl nicht antritt, dann und sich dann herausstellen sollte, opa, das war aber ein Fehlurteil, dann wäre es natürlich schon doof, daraus die Schwierigkeiten, also Stichwort Todesurteil, aber wir haben es schon mal vollstreckt, aber sie hatten recht, das war falsch. Natürlich, das geht nicht ganz ohne Schmerzen, aber die Aberkennung des passiven Wahlrechts ist doch ein Instrument, das man gerade, wenn man ansonsten genügend Garantien einbaut, finde ich sehr, sehr erwägenswert. Und das ist dem Recht ja auch nicht fremd. Diese vorläufige Vollziehbarkeit ist dem Recht auch nicht fremd. Es gibt bei der Unzuverlässigkeit zum Beispiel im Zusammenhang mit wichtigen öffentlichen Aufgaben. Also sprich, wenn du als Apotheker doch in den begründeten Verdacht gerätst, da komische Sachen, die Sachen komisch zu verkaufen, dann wird deine Apothekenbetriebserlaubnis und gegebenenfalls deine Approbation als Apotheker
sofort weggenommen.
Die wird dir auch, bevor das abschließend geklärt ist, weggenommen. So, und dieser Vergleich ist ja wohl naheliegend, denn also ob jetzt hier ein Apotheker seine Pillen auch mal ab und zu, weil es wirtschaftlich nötig hat, Kotti, wie wir in Berlin sagen, in anderen Orten ist es woanders verkauft, dass man da sagt, hier, bevor wir das abschließend geklärt haben, machen wir dir aber schon den Laden dicht. Oder ob man sagt, du, nachdem du hier höchstwahrscheinlich 4, noch was Millionen veruntreut hast, bevor wir dich an die ganz große Knete unseres Gemeinwesens lassen, wollen wir es erstmal klären. Bis dahin leider Essig. Ja, finde ich ziemlich gut. Hätte, wenn man es in den USA so gemacht hätte, hätte uns das einiges erspart. Und ja, jetzt ist es so, dass man da sich um schnelle Klärung wohl in Frankreich bemüht. Die wollen jetzt das ist natürlich eine gewisse Sonderbehandlung. Da soll jetzt also versucht werden, das im Laufe des mindestens Anfang 2026 nach Möglichkeit zu klären. Naja, diese Sonderbehandlung, da komme ich vielleicht noch klar drauf. Aber erstmal muss ich sagen, wie wir gegenüber unseren französischen Brüdern und Schwestern sehr gerne sagen, Chapeau. Und
ja,
gefällt mir sehr gut.
Ich finde auch, wie gesagt, wenn ich das richtig verstehe, ist ja nur die Haftstrafe. Also die Haftstrafe ist noch nicht vollziehbar, sondern es ist nur die Nichtwählbarkeit. Ja, das heißt so. Und ja, du hast es schon gesagt, ich habe es schon gesagt. Ich finde, das passive Wahlrecht als Grundrecht ist ja auch, würde ich jetzt sagen, im Kanon oder im Ranking der Grundrechte steht das ja deutlich weiter hinten als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ne? So, das Recht auf passives Wahlrecht, das ist ja auch zum Beispiel mit einem Alter verbunden. Ja, du kannst dich nicht mit irgendwie 12 in den Bundestag wählen lassen oder so. Ja,
ja, aktiv wird es aber auch schwierig.
Aktiv wird es auch schwierig. Ich will damit sagen, so ein bisschen Einschränkung gibt's da ja auch. Und wie gesagt, es kann, glaube ich, irgendwie jeder verstehen. Ja, für Politiker, insbesondere für Politiker, die das höchste Staatsamt anstreben, da muss auch dann einfach eine besondere Obacht gelten. Und jetzt gibt's hier so Artikel und auf Twitter habe ich auch Threads gelesen. Also es wurden in Frankreich auch schon über die Parteigrenzen hinweg wurden den Politikern da das passive Wahlrecht entzogen. Das ist jetzt also nichts, was die sich jetzt für Marine Le Pen ausgedacht haben und so. Und ich muss an dieser Stelle sagen, weil wir haben das schon angedeutet, wir haben da aber noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber diese defätistische Art und Weise, wie jetzt, gut, ich kriege das nur in Deutschland mit, weil ich französischen Medien aufgrund der Sprachbarriere leider nicht folgen kann, aber wie in Deutschland das hier teilweise kommentiert von irgendwelchen vermeintlich liberalen Journalisten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Da frage ich mich echt so ein bisschen, sag mal, vielleicht zweimal durchatmen und dreimal nachdenken, bevor man da irgendwie in die Tasten haut. Weil, also, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das Argument funktionieren soll. Also, ich habe das ja zugespitzt so formuliert, naja, also verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich der AfD beitreten würde, um Straftaten zu begehen und dann verurteilt werden würde, würden mir deutsche JournalistInnen dann beispringen und irgendwie sagen, ja, das geht ja so jetzt nicht. Also du kannst diese Idee, wir setzen das Recht aus, weil es irgendwie eine diffuse Gruppe von Menschen gibt, die das dazu verleiten könnte, diese Person auch noch zu wählen. Und wir wollen ja nicht, dass diese Person gewählt wird, aber den rechtlichen Rahmen ausschöpfen und dadurch zu verhindern, dass diese Person nicht gewählt wird, dass wir ein Gesetz dazu haben, womit sie auch verurteilt wird, dass sie nicht gewählt werden darf, das wäre jetzt zu einfach, sondern man muss, das ist dieser komische Fetisch, den es da in liberalen Kreisen zu geben scheint. Dieses absurde, ja, man muss sie argumentativ an der Wahlurne stellen. So. Was aber kompletter Wahnsinn ist, wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der ja nur noch bedingt irgendwas mit der Realität zu tun hat.
Ja, und nicht bereit ist, diese Regeln einzuhalten.
Oh, ja, genau. Dessen Argumentation auch nur noch bedingt was mit der Realität zu tun hat. Da passiert irgendwie dieser Kurzschluss. Die Leute, die irgendwie unzufrieden sind und dann AfD wählen, die sogenannte oder in irgendeinem europäischen Land das rechtsextreme Pendant zur AfD. Ja, die rationalisieren das. Aber im Kern wollen die diese Partei wählen. Ich finde, man sieht das auch gerade irgendwie ganz schön bei der CDU, die ja irgendwie so merkt, komisch, diese ganzen rechten Influencer, der Nähe wir früher noch gesucht haben auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und anderswo und die wir total knorke fanden, weil die ja immer die Grünen doof gefunden haben, schießen sich jetzt alle auf Friedrich Merz und die CDU ein und sind irgendwie gar nicht konstruktiv, sondern sehr destruktiv in dem, was sie gegenüber der CDU sagen. Scheint es diesen Influencern möglicherweise nur darum zu gehen, dagegen zu sein, vollkommen egal, worum es geht, und dass die nur glücklich sind, wenn dann da irgendwie das rechtsextreme Original an der Macht ist. Also das will mir nicht so richtig in den Kopf. Also Ja, ich kann das natürlich schon verstehen, warum man diese Haltung einnimmt. So, wenn du so total liberal und tolerant bist, dass du dann lieber nochmal ein bisschen Bedenken trägst und sagst, na ja, ist das jetzt so politisch so klug? Aber
ja, wäre ja auch schön, wenn es so funktionieren würde, aber es funktioniert halt nicht so, ne? Aber wenn man einfach sagen würde, ja, nee, komm, wir lassen das jetzt mal hier alles nochmal bis zum Letzten durchentscheiden und dann gucken wir, ja.
Nö, es funktioniert, ja. Und das finde ich, also das finde ich, ist schon eine sehr bemerkenswerte Leistung. Also trotz besseren Wissens, wenn man sich die ganzen anderen Beispiele anguckt, sich dann dahinzustellen und zu sagen, ja, nee, also das geht nicht. Ist so ungefähr, es ist so eine Kategorie mit, ich würde lieber kapitulieren, als im Graben zu sterben.
Also vielleicht auch ergänzend dazu, all diesen wirklich böswilligen Actors of Bad Faith, die jetzt behaupten, hier solle Frau Le Pen und ihre weitgehend schmutzige Bewegung, sogenannte Bewegung, solle jetzt irgendwie systematisch kaltgestellt werden. Wie gesagt, aus dem Jahr 2016, ursprünglich Anlass gaben Skandale linker Politiker ein Gesetz, das, und das ist jetzt noch ein Ergänzungspunkt, diese Aberkennung des passiven Wahlrechts als Regelfall anordnet. Man muss die Ausnahme begründen. Ja, also die Regel ist, das ist sofort vollziehbar und das passive Wahlrecht ist abzuerkennen. Ist
futsch.
Und die Ausnahme ist, nein, ausnahmsweise darfst du doch nochmal, weil du so wichtig bist oder sonst was der Fall ist, darfst du doch nochmal antreten, bis du dieses Verfahren zu Ende gebracht hast oder halt Präsidentin bist, dann kann dich sowieso nichts mehr interessieren. Und ja, also ich persönlich bin von mir beeindruckt, ganz toll, immer wichtig, dass ich so eine Nummer tatsächlich für sehr erwägenswert bis gut ansehe, bei der ja vollstreckt wird, vor Rechtskraft eingetreten ist, weil wegen dieser ungemein großen Gefahr. Also das ist eine ziemlich, wie sich jetzt, also sehr, sehr vorausschauende, nach gerade prophetische Regelung gewesen, wenn man sich die Verhältnisse in den USA jetzt anschaut. Also
ja.
Absolut weise, weil natürlich die Gefahr ist nirgend größer. Nirgendwo ist der Bedarf nach einer vorläufigen Regelung so groß wie hier. Und wo der Apotheker auf dem Kotti steht und die Betäubungsmittel verkauft, da muss man dann auch mal wirklich durchgreifen und sagen, nee, das ist jetzt hier, ist jetzt schon Ende. Auch der Feuerteufel muss in U-Haft, so ist das halt.
Ja, man muss sich auch immer die Frage stellen, wie wäre die Reaktion der deutschen Presse, wenn das die Vorsitzende der französischen Grünen gewesen wäre?
Ja.
So, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht noch ein bisschen anders aussehe, was es dann also doppelt und dreifach bigott macht. Ja, reden wir zum Schluss über ein anderes Jura-Thema. Und zwar über wie gerade Großkanzleien in den USA gegenüber dem Trump-Regime, ich nenne es jetzt einfach mal so, einknicken, wegen des Themas DEI, also Diversity, Equity und Inclusion.
Tja. Ja,
ein Kampfbegriff für viele Rechte, auch in den USA. Und Ulrich, was ist da jetzt?
Ja, Christopher. Also DEI, das, was sich nicht nur große Rechtsanwaltskanzleien, sondern auch vor allem große Unternehmen auf die, wie man so sagt, Fahnen, auf die bunten Vielfältigkeitsfahnen geschrieben haben.
Ja.
Das ist also all das, wo man sich die Förderung und Schutz von Minderheiten zum wichtigen Unternehmensziel erklärt hat. Also, dass man vielleicht guckt, ob, ja, ist, glaube ich, selbstverständlich, dass man diskriminierungsfrei oder ärmer wird, dass Menschen was weiß ich, wenn sie schwul sind, nicht damit hinterm Berg halten müssen, weil sie sonst aus dem Unternehmen rausfliegen und ähnliches. Also all diese Sachen,
ja,
die sich dann viele Unternehmen, mit denen sie sich ja auch sehr, sehr geschmückt haben dann, ob sie das immer so gemeint haben, ob ihnen wirklich der Schutz und die Förderung behinderter Menschen, Menschen mit Behinderung am Herzen lagen oder nicht, das weiß man nicht, aber man hat sich das, also eigentlich hat sich jede Pommesbude draufgeschrieben, dass bei ihnen, also wirklich alle unabhängig von Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung und überhaupt Vorlieben hier, Vorlieben da, bei ihnen seien alle willkommen. Und
ja,
da ist ja auch in modernen kapitalistischen Gesellschaften durchaus eine gewisse Ungleichheit gibt. Nehmen wir mal die US-amerikanische Gesellschaft, die ja People of Color doch
anders behandelt.
Bestimmte, doch ein bisschen mehr Schwierigkeiten in den Weg zu legen pflegt als
gibt's in Deutschland aber auch, wenn man Öztürk heißt.
Anständigen Wasp da von der Ostküste. In Deutschland gibt's das zur Genüge. Man muss in vielen Fällen ja nicht sozusagen noch nicht mal Öztürk heißen, sondern es reicht ja schon, wenn man eine Frau ist, was ja immerhin mehr als 50% der Bevölkerung sind und so weiter und so fort. Das Ganze wird ja schon seit Jahren, seit es ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat, wird DEI als Vogue beschimpft und Versuche werden unternommen, das Ganze zu diskreditieren. Aber jetzt ist halt der schlimmste von allen Diskreditierern nun US-Präsident und er hat tatsächlich Unternehmen und vor allem sehr, sehr große Anwaltskanzleien bedroht, aufgefordert, sofort all diese Programme einzustellen, Informationen darüber herauszugeben, in welchem Umfang sie solche Programme haben, exekutieren und fördern. Denn ansonsten würden ihnen öffentliche Aufträge entzogen. Sie könnten sich das also wirklich in die Haare schmieren, nochmal irgendwann for the government zu arbeiten. Und zwar jetzt nicht nur für den Präsidenten selber, sondern auch für irgendeine Bundesbehörde und ähnliches. Was gerade in diesem doch von eher schlanken Behörden geprägten US-Gemeinwesen natürlich ein enormes Auftragsvolumen hat für große Kanzleien, die leben einfach in erheblichen Teilen davon, dass sie was for the government machen. Und da wurden die also bedroht, das ist nicht mehr, wenn ihr weiter Schwulenprogramme habt, Programme für Schwule, dann entziehen wir euch die Aufträge, kriegt ihr nie wieder Aufträge, könnt ihr gucken, wo ihr bleibt, seid ihr kaputt. Und tja, die Reaktion der Kanzleien, also sehr, sehr großer Kanzleien, Latham & Watkins, Hogan Lovells und wie sie alle heißen, Freshfields glaube ich auch. Wie haben sie darauf reagiert? Sind sie auf die Barrikaden gegangen und haben mit all ihrer tiefen Rechtskenntnis und ihrem schon vor Aufnahme des Studiums ausgeprägten, tief verwurzelten Gerechtigkeitsgefühl sich dagegen, haben eine Einheit gebildet unter den großen Kanzleien und gesagt, nein, das lassen wir uns mit uns nicht machen, da geht ja der Rechtsstaat den Bach herunter, oder haben sie alle geguckt, dass sie ihr Schäflein ins Trockene kriegen und den Kotau gemacht vor dem großen orangefarbenen Führer, den die USA je hatten. Ja, rhetorische oder useless to say, alle wissen's, die meisten sind eingeknickt. Die haben gesagt, ja, tut es leid. Eine Kanzlei hat also in Aussicht gestellt, im Volumen von 40 Millionen Dollar pro bono, also im Volumen von 40 Millionen Dollar, die dann aber nicht abgerechnet werden, für die Regierung zu arbeiten, für Umme sozusagen, haben wir ein Riesengeschenk, ein Geschenk im Wert von 40 Millionen Dollar an die Regierung. Das wäre, also nach unseren Maßstäben, wäre das schlimmste Korruption, wenn man sagt, weißt du was, wir arbeiten für euch mal im Volumen von 40 Millionen Dollar, müsst ihr aber nicht bezahlen. So, sagt hallo.
Ja.
Ja, kein Widerstand. Eine Klage der Kanzlei Perkins Quay, wie immer man das auch ausspricht, die hat dagegen geklagt, dass sie da so ein bisschen, dann gab es so eine Associate, die aus, ich glaube von Freshfields, die hat einen offenen Brief geschrieben, sofort rausgeflogen und zwar achtkantig. Ja, da so knicken die ein, so stirbt die Demokratie, so lebt die Autokratie und dann die Diktatur auf. So wenig, so little braucht es, um die einfach wegzupusten. Und das ist jetzt für mein Empfinden, ich sagen, als Angehöriger jedenfalls dieser Zunft nochmal besonders,
ja, was macht das mit
besonders
dir,
schmerzhaft. Weil ich dachte, ah, das sind so Leute, die sind zwar irgendwie heiß auf Dollars und aber die sagen dann irgendwann, nehmen die den Mut zusammen oder sagen die, nee, Moment, das geht so nicht, da kann man so nicht machen. Aber wirklich eingeknickt, wie, was bemüht man da immer für
weiß
eine Metapher,
nicht.
Irgendwie so, wie,
ey,
so,
Gras.
Wie so Gras im Wind oder sowas, oder
ja, ja.
Wie so eine Gänseblümchenwiese unter dem, unter einem großen Mähdrescher.
Schilf. Ja.
Dust in the
es
Wind oder
jeden,
sowas.
Also es ist auf jeden Fall nicht cool. Sind wir uns,
like,
glaube ich,
shit,
einig. Würde, ne?
Der Amerikaner euch sagen. Und ja, und auch große Unternehmen, Roche zum Beispiel, einer der größten Arzneimittelhersteller, The Welt, hat gleich gesagt, nee, Moment mal, also hier unser Diversity, sorry, es war wohl echt ein Fehler, unser Diversity-Programm, das davon verabschieden wir uns mal. Naja, und auf einer größeren Ebene, oder die noch größere Dimension ist ja das Thema Minderheitenschutz insgesamt, also Minderheiten beziehungsweise schutzbedürftige Gruppen vor den Herrschenden, das ist ja eben etwas, was das reine Mehrheitsprinzip, also so dieses, der Kern des Demokratieprinzips ja gerade noch nicht gewährleistet, weil man kann ja auch eine Diktatur der Mehrheit herbeiführen und genau das geschieht hier. Wenn man jetzt also das Prinzip Minderheitenschutz auch noch abräumt, dann die Anwaltschaft platt macht, dann den Rest der Justiz umbaut. Naja, und jetzt aus aktuellem Anlass sei es erwähnt, jetzt die Weltwirtschaft nochmal die Weltwirtschaft in völliges Chaos stürzt.
Ja, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, das ist also, damit ist dieser Vergleich mit James Bond Bösewichten ist einfach relativ milde. Das kann man inzwischen, ja. Gibt es Erklärungsansätze, die das ausschließlich mit psychopathologischen Störungen zu erklären vermögen, dass der Mann,
ja,
und die Entourage,
ja,
die ihm natürlich folgt,
ja,
weil er Präsident nun mal ist,
ja,
dass der
Folie à deux,
dass der verrückt ist, dass der eine
ja,
psychopathologische Störung hat, also irgendwie ein Sadismus oder so etwas. Also anders kann es ja kaum sein.
Ja.
Umso schlimmer ist es, dass der Widerstand also so umfällt wie,
ja,
wie ein besonders leichter Dominostein auf erstes Antippen.
Ja, ich muss dazu sagen, mich überrascht das natürlich alles überhaupt gar nicht. Und zwar aus dem Grund, weil, und das habe ich in diesem Podcast bestimmt schon sehr oft gesagt, was mich ja, als ich damals ein Jahr in der Volksrepublik China war, geradezu verstört hat und wirklich auch nachhaltig beeinflusst hat. Das war der Grund, warum ich dann in Deutschland politisch aktiv werden wollte, war zu sehen, dass das, was uns in der Schule erzählt worden ist, nämlich genau nicht stimmt. Diese Nummer mit dem, dass Kapitalismus und Diktatur, dass das irgendwie nicht so gut zusammenläuft, ne? So, dass das am Ende des Tages einfach dazu führt, dass die Leute dann irgendwie im Elend leben und so. Und was man in China gesehen hat, ist, dass der Kapitalismus oder zumindest dieser Staatskapitalismus chinesischer Provenienz und Diktatur, dass das eben super gut zusammen funktioniert. Und dass, was man jetzt in den USA sieht, ja auch so ein bisschen Bestätigung ist, der Vorwürfe, die gegenüber solchen Firmen ja oft gemacht worden sind, also auch insbesondere so Großkonzernen, dass man gesagt, ja, hier euer ganzer Diversity-Kram, das ist halt alles Window-Dressing, das macht er halt aus Opportunismus, weil er halt wisst, dass das irgendwie wichtig ist. Das haben ja auch viele People of Color gesagt, so als dann auf einmal hier Black Lives Matter und Matters und so, ne, da klingelten bei ihnen auf einmal so die Telefone und vorher halt eben nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ja, also es gibt eine durchaus Notwendigkeit für diese Programme. Und das ist natürlich dann so Rassisten wie aus diesem Magerlager ein Dorn im Auge. Und ich meine, es ist natürlich auch verständlich, dass so Leute wie Pete Hegseth und wie sie alle heißen, dass die natürlich berechtigte Angst davor haben von jemandem anders. Also er muss noch nicht mal eine andere Hautfarbe haben. Aber tief in sich drin wissen die schon, dass buchstäblich jede Person und bei manchen wahrscheinlich auch einen Besenstiel, ein qualifizierterer Minister wäre oder eine qualifiziertere Person für die Position, die sie da innehaben. Und wenn du dir das der eigenen Schlechtigkeit im Klaren bist oder halbwegs klares Bild darüber hast, dann ist es natürlich auch schwierig, das zu akzeptieren, dass andere Leute möglicherweise dann sogar noch bevorzugt werden sollen.
Also es ist natürlich so, das, was du schon vorhergesehen hast, richtigerweise konnte man auch, denke ich, gut vorhersehen, dass jetzt das Herz dieser Unternehmen und großen Anwaltskanzleien, das Herz hing nicht so richtig daran an der Förderung von Diversität. Und ich glaube, es war die Zeit, die auch darauf hingewiesen hat, die hatten ja dann alle so Bonusvereinbarungen für die Förderung von Diversität. Und diese Diversitätsboni, das haben sich natürlich vor allem weiße, männliche Chefbosses da eingesteckt. Also da gebe ich auch völlig recht, dass das ist nicht das Verwunderliche und Empörende, dass die jetzt da, dass die weißen Chefs dieser Chefmänner dieser Kanzleien und Unternehmen, dass die jetzt doch gar nicht so krass hinter Förderung ethnischer Minderheiten und Frauen standen, die doch gar nicht so 150%ig hinter. Das ist auch nicht die ganz
Wer hätte das gedacht?
Das ist jetzt nicht die ganz große Ecke, das ist auch nicht das, was mich so aus dem Stuhl haut, sondern das, was ich, also ich hätte den Kanzleien, hätte ich halt in Verkennung der Gier und dass man sich selbst der Nächste ist, hätte ich doch ein bisschen mehr zugetraut, ein bisschen mehr Prinzipientreue. Aber das eigentlich Schlimme ist, dass damit jetzt nicht nur irgendwelche woken Diversity-Aktivitäten zum Erliegen gebracht werden sollen, sondern dass dieses Prinzip, Menschen, die etwas schwächer sind oder in einer schwächeren Position qua Umständen, die sie nicht verschuldet haben, dass diese Menschen einfach abgewürgt werden sollen. Dass nicht mehr, überhaupt kein Thema mehr ist, Minderheiten zu schützen. Und das eben mit dem Ziel, ist sehr klar, vordergründig und kurzfristig selber mehr zu haben. Das auf der Basis der absoluten Fehlvorstellung eines meritokratischen Ansatzes, dass so eine intellektuelle Nullnummer wie Donald Trump bis heute glaubt, er hätte sich das erarbeitet, was er hat. Und das ist das eigentlich Empörende daran. Ich finde in der Tat den Hinweis, dass man jetzt nicht zu sehr verwundert sein sollte, dass da die Kanzlei Superdollar and Buffington, dass die jetzt sagen, ach nö, also da nehmen wir doch lieber weiterhin die Aufträge vom Government, als dass wir hier irgendwie ein paar Schwarze besonders fördern. Hat man halt nicht. Ne? Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Also,
Das ist, ich meine, was wir
in den USA... gedacht?
Ja, was heißt, wer hätte das gedacht?
Außer ich meine, dir.
Das ist, naja, es gibt ja auch genug andere Leute, die, also, es ist ja, der Witz ist ja bei Donald Trump, alles ist hidden in plain sight, wie es so schön heißt. Alle Leute, die das halbwegs verfolgt haben, konnten es ja wissen. Also nichts von dem, was er da macht, ist eine Überraschung. Er hat das ja auch mit den Tarifen irgendwie angekündigt, ja. Kamala Harris hat auch neulich nochmal ein schönes Video gezeigt, wie Kamala Harris da auch im Wahlkampf drüber geredet hat und genau das angekündigt hat, was Trump machen wird, was jetzt passiert ist, dass er die Weltwirtschaft mit diesen Tarifplänen komplett gegen die Wand fahren wird. Und ja, das ist, was da im Moment passiert ist, und man sieht das ja gerade, macht ja hier diese Einwanderungsbehörde, deportiert ja die Leute alle einfach willkürlich in irgendein Hochsicherheitsgefängnis da in El Salvador, ja. Unter anderem auch amerikanische Staatsbürger, ja. Wo dann aber auch die Argumentation der Trump-Regierung ist, also die offizielle Argumentation in so Dokumenten, ja, dass sie dann so sagen, ja, das ist jetzt natürlich sehr schade für die Personen, die da betroffen sind, aber das ist nun mal so, dass der Präsident das halt so will, und wenn er das so will, dann ist das auch richtig, und da überschreibt dann quasi der Wille des Präsidenten die einzelnen Rechte des Bürgers, der ja jetzt nach El Salvador abgeschoben worden ist. Das geht so ein bisschen in die der Führer schützt das Recht Richtung, ne? Also das ist schon, wir sind wirklich nicht mehr weit von das, was Donald Trump sagt, ist einfach Gesetz entfernt, ne? Und es geht um die systematische Entsolidarisierung der Gesellschaft. Es ist halt wie in diesem blöden, ist das von Bonhoeffer oder von wem ist dieses Zitat, was komplett ausgelutscht ist, weil es mittlerweile von allen benutzt wird und deswegen auch kaum noch benutzbar ist. Aber so irgendwie am Anfang kamen sie für die und dann kamen sie für die und dann kamen sie für die. Es geht jetzt gerade um die systematische Entsolidarisierung der Gesellschaft, und natürlich spielen diese Anwaltskanzleien da eine ganz große Rolle, weil was die halt irgendwie klar machen ist, ja, wenn du so ein Problem hast, dass wir dich in irgendeinen Sicherheitsknast in El Salvador abschieben, dann brauchst du dich aber nicht zu verlassen, dass irgendeine große Anwaltskanzlei diesen Fall für dich irgendwie übernimmt. Oder dass dann auch meinetwegen kleinere Kanzleien das übernehmen, weil werden halt vom Staat unter Druck gesetzt. So, also es geht hier um eine Entsolidarisierung der Gesellschaft, um eine systematische Aushöhlung des Rechtsstaates. Ja, wir leben in wirklich sehr, sehr finsteren Zeiten. Und wenn Europa seine Schäfchen nicht zusammenkriegt in den nächsten 5 Jahren, dann kommen wir noch in eine Situation, wo Russland und die USA dann Europa unter sich aufteilen. Also wenn du dir auch hier Vance anguckst, J.D. Vance, der jetzt in Grönland wieder war, und Trump, der sagt, ja, im Notfall müssen wir uns das dann halt mit Gewalt holen und so. Also, ja, das ist vollkommen grotesk, aber man muss es halt ernst nehmen. Man muss es halt ernst nehmen, dass die USA unter der Führung Trumps, und da bin ich auch wirklich sehr enttäuscht vom Militär, weil ich irgendwie so gehofft hatte, naja, vielleicht gibt sich da irgendwie jemand einen Ruck, aber so wie das im Moment aussieht, wenn der Trump heute den Befehl geben würde, so, jetzt besetzen wir Grönland, dann würden die das machen. Ja. Dann würden die das machen.
Also vielleicht, bevor wir ja jetzt hier in eine Fuck-Depression verfallen, rutschen. Stichwort Europa, da stimme ich dir selbstverständlich zu, dass es lebensentscheidender Bedeutung ist, dass Europa sich jetzt findet oder weiterfindet. Gleichzeitig kann man vielleicht da schon mal auch mit einem Hoffnungsschimmer beginnen. Von innen ist Europa ja vergleichsweise stabil. Also die Demokratien, wenn man mal von der ein oder anderen unrühmlichen Ausnahme, vor allem im Osten der Europäischen Union absieht, also Slowakei, Ungarn, Polen mal so, doch im Kern demokratisch sehr gefestigt. Wir haben dieses Beispiel aus Frankreich ja ausgiebig erörtert. Auch Deutschland ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Visionär, aber sagen wir, die Demokratie dürfte zunächst einmal doch einigermaßen stabil sein. Die Voraussetzungen sind ja da, dass sich Europa zusammen tut, konsolidiert und die Zukunft mitgestaltet. Und zwar bevor, weil danach geht's nicht mehr, bevor Wladimir Wladimirovich und der Donald oder seine debilen Kinder oder wer auch immer die Welt dann unter sich aufteilen mit der Hilfe ihrer Atombomben und whatsoever. Also es gibt Europa. Hoffentlich besinnt sich Europa, wenn man mal, wenn Bundeskanzler Merz dann mal im Amt ist. Man hat jedenfalls mehr als, also sagen wir mal, stärker vernachlässigt als durch Fischbrötchen Olaf, kann die europäische Idee und das europäische Zusammenwirken ja nicht mehr werden. Also es kann eigentlich, im schlimmsten Fall bleibt es genauso schlimm, aber ja, Sexify Europe. Ne? Wer uns kennt, weiß, dass wir die Lösung schon seit Jahren parat haben.
Ja, Sexify Europe, das ist allerdings was. Ja, ja, ich will natürlich auch nicht hier quasi zur Depression aufrufen, aber Ulrich, ich glaube, wir beide, ohne da jetzt zu viel zu verraten, dass wir nicht mehr 12 sind, ist, glaube ich, klar. Ich glaube, wir sagen beide nicht zu viel, wenn wir sagen, dass wir uns unsere zweite Lebenshälfte ein bisschen anders vorgestellt haben als die leider bestehende Perspektive, dass es auf europäischem Boden, und damit meine ich jetzt den Boden der EU, also ja, klar, es gab auf europäischem Boden auch nach dem Zweiten Weltkrieg Kriege, aber du weißt, was ich meine, dass wir in einer Situation sind, wo ja, man auf einmal wieder komplett absurde und bizarre Debatten führt und Gedankenspiele.
Ja, also die von mir noch bis vor kurzem vertretene These, so ein bisschen aus Egozentrik und Egoismus vertreten, wo ich sozusagen pflegte, auch für mich wird es noch reichen. Ja. Damit gerate ich immer mehr unter Druck. Ja, und weiß man jetzt auch nicht mehr so genau, ob das wirklich dann noch reicht.
Nee.
Und nee. Ja, das sind natürlich schon wirklich schwerste Erschütterungen, die da drohen. Zumal, das habe ich verkannt, als ich diese These aufstellte, für mich wird es noch reichen. Der Niedergang der Demokratie folgt, glaube ich, in Teilen denselben Prinzipien wie der Aktienmarkt. Und da gibt es ja dieses Phänomen, dass die Kurse nicht aktuell, sondern generell wesentlich schneller fallen, als sie steigen. Was ja, zum einen natürlich eine mathematische Sache ist, aus dem Bereich der Prozentrechnung, aber ansonsten auch ein wahrscheinlich irgendwie so gesamtpsychologisches Phänomen. Und genau so ist es wahrscheinlich mit dem politischen System. Das, was Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn man mal bis zu den guten alten Griechen zurückgeht, dauert aufzubauen. Das kann so ein orangefarbener Mann innerhalb kürzester Zeit wieder einreißen. Ja. Also, tja, das ist
mit dem Boppes.
Ja, mit dem Kopf kann er ja nicht, da geht ja gar nichts. Ja, das ist in der Tat eine Erkenntnis. Das heißt natürlich auch, bei uns könnte es schneller gehen, als man denkt.
Ja,
es also ist dann jedenfalls auch immer nicht, ist dann nicht mehr rechtzeitig, wenn es dann mal so weit ist, sozusagen, wenn es soweit ist, dann aktiv zu werden. Nein, nein, das geht dann so schnell, da kommt man gar nicht mehr dazu, noch irgendwie einzugreifen. Das ist dann futsch, ist das dann. Bam. Tja.
Ja.
Jetzt seist du schon komplett dekompensiert.
Das passiert nicht häufig, aber ich bin sprachlos, beziehungsweise ich kann jetzt die Stimmung nicht noch schlechter machen.
Nein, Europa, denke. Let's hope for Europe. Hoffentlich kapiert der Fritz das ja, einigermaßen, also, man da jetzt nicht so, ich habe heute noch mal irgendwie, was war das denn, da hörte ich Olaf Scholz und ich muss sagen, also ich bin wirklich froh, dass ich den, ja, Also
Deshalb bald nicht mehr Bundeskanzler
ist. Ja. Wirklich wie mit Berti Vogts, wo immer so ein unangenehmes Störgefühl auftrat, wenn man dachte, ah, jetzt kriegt das wieder nicht geregelt. Aber Mist, jetzt sagt er wieder sowas ja, und will, keiner ja. fühlt sich ja. abgeholt.
Ja.
So ist das mit ja, Olaf Scholz, aber ja, hoffen wir tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, also wirklich, also hätte ich nicht gedacht, dass ich mich in einer Folge von Lauer und Wehner für die vorläufige Vollstreckbarkeit strafrechtlicher Sanktionen ausspreche und Hoffnung äußere, dass Friedrich Merz doch in Teilen ein guter Kanzler wird. Ich hoffe es trotzdem und bin für die vorläufige Vollstreckbarkeit der Aberkennung des passiven Wahlrechts in besonders krassen Fällen. So.
Ja, zum Beispiel Jens Spahn. Ganz zum Schluss.
Der hat mir gerade noch gefehlt jetzt.
Im Zusammenhang mit diesem Signa-Fall da jetzt, mit dem René Benko, ne, sind so E-Mails aufgetaucht, wo halt irgendwie klar wurde, dass der Spahn dann da also äußerst enge Kontakte zum Benko gepflegt hat während der Pandemie und den dann da über neue Gesetzesvorhaben informiert hat und ihm da auch Gesetzestexte geschickt hat, die noch gar nicht öffentlich waren und so, ja. Und ich wiederhole mich an dieser Stelle. Also, Jens Spahn hat während der Pandemie so viel Geld verteilt und hatte die Kontakte, die er da hatte, nicht nur zu seinen Buddies, sondern auch zu so Leuten wie dem René Benko. Und kann bis heute nicht erklären, wie er sein Haus, das er schon wieder jetzt verkauft hat, wie er dieses Haus mit seinem Mann zusammen finanziert hat. Und zu glauben, dass wenn der Jens Spahn einen Geldregen verteilt und alle um ihn herum nass werden, dass er selber nicht nass geworden ist, das ist nach wie vor, das halte ich für schlechterdings nicht vorstellbar. Deswegen kann ich hoffe, dass einige Staatsanwälte diesen Podcast auch hören und StaatsanwältInnen. Und ich kann nur noch mal dazu ermutigen, ja, noch ist es nicht verjährt, noch kann man sich die Konten von Jens Spahn mal alle schön angucken.
Wo jetzt schon auch dieser Name fehlt,
ja.
Müssen wir noch kurz sagen, herzlichen Glückwunsch, Julia Klöckner, zu diesem
zur Wahl.
Eine gute Wahl. Die Wohlmeinenden haben gesagt, ihre Herzlichkeit könne ihr gut tun für dieses Amt. Ich konnte nicht die Stimme finden, dass ihre ausgeprägte Intellektualität und ihr originelles Denken ihr Kraft und Hilfe sein würden in diesem Amt. Ich möchte eigentlich sagen, ich war echt erleichtert, dass sie nicht Ministerin wird.
Ja, aber es ist aber trotzdem ist schon, nicht
also
schön.
Nummer zwei im Staat, wenn man sich das vorstellt, dass dann da.
Ist sie nicht Nummer drei?
Nein, ist Nummer zwei. Präsidentin des Bundestages. Guck mal, der ganze bei der politischen Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bin ich. Die haben so eine Pyramide, die aber nicht auf dem Kopf
eine
steht. Ablauf-Pyramide. Ist keine Ablaufpyramide. Die ist also Bundespräsident, Präsidentin des Bundestages, Bundeskanzlerin, Bundesratspräsidentin, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Tja, zweithöchste Person im Staat, Julia Klöckner. Da habe ich auch was Interessantes gelesen. Das hatte Frau Nicole Dieckmann geschrieben. Die war mal auf so einer Veranstaltung. Anhand derer hat sie den Streisand-Effekt, also das, wenn man darauf aufmerksam macht, dass man irgendwas nicht will, dass man sicher gehen kann, dass die Öffentlichkeit dann genau das tut. Da hatte Frau Klöckner wohl mal in so einer mehr oder weniger Hintergrundveranstaltung, hatte die gesagt, ich wäre Ihnen und euch total dankbar, wenn ihr nicht dauernd darüber berichten würdet, dass ich mal Weinkönigin war. Und da hat Frau Dieckmann geschrieben, komisch eigentlich, ne? Also das macht man eigentlich so nicht. Erstens lassen sich JournalistInnen nicht gerne sagen, was sie schreiben,
was sie machen sollen.
Und zweitens, indem man darauf hinweist, damit war es dann auch wirklich dem Allerletzten und der Allerletzten klar. Naja, wollte ich nur noch sagen.
Wolltest du sagen?
Der Name Julia Klöckner wurde in meinem integrierten Large Language Modell im Gehirn aufgerufen, als du Jens Spahn sagtest. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass nach Jens Spahn Julia Klöckner, Christian Lindner und andere Lieblinge kommen.
Ja.
Wir haben noch keine neuen Lieblinge. Ich freue mich auch ein bisschen, wenn diese Regierung demnächst endlich mal steht. Und
ja, ich hoffe wirklich, dass irgendwie dass Friedrich Merz versteht, dass die Lage zu ernst ist, damit Jens Spahn ein Ministeramt bekommt.
Ah, jetzt wir fasern auch so ein bisschen aus. Ne? Was ich nämlich jetzt sagen will, ist, es zeigt sich ja schon, wie endlos dämlich das war, diese Kraftmeierei mit Migrationsfragen, wie endlos dämlich das war, weil sich doch jetzt wirklich zeigt, dass überraschenderweise kann er das gar nicht so Tag 1 mäßig regeln. Und wenn er jetzt kommt und sagt, es ist uns scheißegal, was unsere Nachbarn. Anyway, wir müssen noch was übrig lassen für die Zukunft. Und wir müssen aufhören.
Ja.
Ich kriege hier schon. Gut. Die Regie sagt,
die Regie guckt böse. Ja, also,
achte auf deinen Blutdruck, Junge, sagt die Regie.
Da muss ich das jetzt hier wohl
abbinden. Ich denke, du musst es abbinden.
Ja, liebe HörerInnen, das war die 189. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 3. April 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Wohnungseigentümer, Gemeinschaften und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Man kann diesen Podcast unterstützen, plus.lauerundwehner.de, da findet ihr alle Infos. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, und den Rest, da kann ich nochmal dazu animieren, es sich zu überlegen. Bitte kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen, insbesondere nicht von allem, ja. Stop making stupid people famous, und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut.
Alles. Tschüss. Ciao.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation Lauer Wehner. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation Lauer Wehner. Lauer Wehner, Lauer Wehner, Lauer Wehner, Gesamtsituation, Bewältigung bester Podcast.
faces. Velvet lies in flashing shadows. Cigarette smoke curls and fades. Every kiss a sharp deception.